Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Heute ist Freitag, der 10. Juli und ihr hört Stand jetzt auf meinsportpodcast.de mit den Themen, die das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Freitag oder wie viele auch sagen Freitag. Die Woche ist fast vorbei und wir haben einen kleinen Überblick, worauf ihr euch in den nächsten Tagen sportlich gesehen freuen könnt.
Und wir, das sind mein Kollege, der Sportfan, Sportjournalist und Stadionsprecher der deutschen Fußballnationalmannschaft, Andreas Wurm. Schönen guten Morgen.
Und der Chefredakteur von meinsportpodcast.de, Malte Asmus. Guten Morgen in die Runde und schönen guten Morgen, Malte.
Und bevor wir hier richtig loslegen, da haben wir schon mal vorab drei kurze Nachrichten für alle Handballfans. Ob das jetzt freudige Nachrichten sind oder nicht, das muss jeder für sich dann erstmal überlegen. Aber die Liga hat auf jeden Fall auf einem zweitägigen Treffen in Köln einige Neuerungen für die neue Saison beschlossen. So wird die HBL dann mit 20 Teams spielen und bei Punktgleichheit in der Tabelle wird nicht mehr das Torverhältnis, sondern der direkte Vergleich gegeneinander zählen.
Das freut vor allem Bundestrainer Alfred Gislason. Das war seine Idee und es wird zwei Final Fours geben und zwei Pokalsieger. Im Februar spielen erst die vier Qualifizierten aus der abgelaufenen Saison und dann im Juni die der neuen Saison. Und worauf können sich unsere Hörer Stand jetzt noch freuen?
Bei uns heute zum Beispiel über Geschichten aus Hoffenheim. Da erfreut man sich nämlich aktuell an einem Jungtalent, dem man den Spitznamen der junge Robben verpasst hat. Wie lange man das allerdings noch kann, also sich erfreuen in Hoffenheim, das steht Stand jetzt noch nicht fest, denn diverse Topclubs und Schalke versuchen den Jungen nämlich abzuwerben. Wir lassen ihn uns von einem Hoffenheim-Experten vorstellen.
Außerdem erfahren wir, warum das vorzeitige Aus der deutschen Fußballnationalmannschaft 1994 bei der Weltmeisterschaft damals in den USA am Ende trotz Ärger um Effenberg doch noch einen Grund zur Freude war und ob Chris Froome sein Ende bei Ineos freudig oder eher wehmütig entgegensehen muss.
Doch zum Start freut sich gleich einer auf die Formel 1 am Wochenende. Zum einen, weil er großer Fan ist und in seinem Formel 1 Podcast Starting Grid das auch regelmäßig hier auf meinsportpodcast.de rüberbringt. Und zum anderen, weil er das freie Training kommentierend begleiten darf. Unser Kollege Kevin Scheuren ist Stand jetzt heute Mittag bei Sky und gleich bei uns. Und die Rennatmosphäre, die haben wir schon.
Stand jetzt aktuell.
Am Wochenende steht sie wieder an, die Formel 1, zweites Rennen binnen 14 Tagen in Spielberg in Österreich und unser Kollege Kevin Scheuren von Starting Grid, unserem Formel 1 Podcast hier auf meinsportpodcast.de, ist natürlich schon wieder in heller Aufregung aus mehreren Gründen. Hallo Kevin.
Hallo Malte, ja, ich bin tatsächlich sehr aufgeregt, weil es ist eine neue Strecke, es ist ein ganz neuer Kurs, es ist ein ganz neuer Grand Prix, der große Preis der Steiermark. Ich kann es nicht erwarten, es kitzelt.
Es kitzelt und vor allen Dingen, es ist ja auch einiges, was vielleicht an Lehren aus dem letzten Rennen zu ziehen war, was jetzt angewendet werden könnte am Wochenende. Was erwartest du denn für ein Rennen, zum Beispiel von Mercedes? Die haben ja letzte Woche gewonnen, aber die haben sich ja doch mit Problemen rumschlagen müssen.
Also ich glaube, wenn man bei einem Team sich keine Gedanken machen muss, dass sie nicht schnell Lehren aus etwas ziehen, dann ist das Mercedes. Also ich schätze mal, die werden ihre Sensoren untersucht haben. Und hoffen, dass die Curbs diesmal nicht so hoch sind, damit es nicht wieder die gleichen Probleme gibt. Es kann aber auch sein, dass es einfach wieder die gleichen Probleme gibt und trotzdem sie wieder vorne wegfahren. Also eigentlich erwarte ich von Mercedes die gleiche dominante Leistung wie in der letzten Woche auch schon. Man kann nur hoffen, dass Red Bull und vor allem Max Verstappen wesentlich näher dran ist und nicht innerhalb der ersten 10-11 Runden ausscheidet, damit es da wenigstens halbwegs spannend bleibt.
Lando Norris auch an diesem Wochenende ein Faktor, nachdem er ja in der letzten Woche seine Podiumspremiere hatte?
Das wird ein Stück weit davon abhängen, wo er sich qualifiziert. Jetzt aktuell sieht es so aus, dass die Regenwahrscheinlichkeit im Qualifying bei 90% liegt. Wir wissen aus Erfahrung, dass es da nicht regnen wird. Das heißt, McLaren ist dann natürlich wieder ein Fall für Best of the Rest. Und wenn er sich wieder weiter vorne qualifizieren kann, sehe ich ihn zwar nicht auf dem Podium erneut, aber ich glaube dann schon, dass sie dann hinter den Top-Teams, ich meine, er profitierte ja auch davon, dass viele Fahrer ausgeschieden sind, die sicherlich vor ihm gelandet wären, aber ansonsten war es dann eine sehr solide Leistung und ich würde ihm zutrauen, dass er die auch nochmal abrufen kann, weil ich denke auch in der Formel 1 und gerade bei Fahrern gibt es sowas wie das Momentum, trotzdem sind sie abhängig von der Technik. Also ich würde es nicht ausschließen, dass er zumindest wieder Bester vom Rest werden kann.
Alles andere als positiv hat ja Sebastian Vettel das Rennen aus der letzten Woche in Erinnerung. 10. Platz und vor allen Dingen dann ja diese Situation da auf der Strecke, die ihm viele ja auch als Anfängerfehler schon fast angekreidet haben. Wie geht er damit um? Wie wird er zurückkommen? Was erwartest du von ihm diese Woche?
Ich fand ihn, er war zu Beginn der Woche bei Servus TV zu Gast und da fand ich ihn sehr, sehr cool, muss ich sagen, sehr entspannt mit diesem Fehler umgegangen. Ich meine, was soll er machen? Er kennt diese Fehler und er weiß auch, dass ihm das natürlich in der Öffentlichkeit dann sehr hart angekreidet wird. Vieles wird davon abhängen, ob Ferrari die paar Updates, die sie eigentlich in Ungarn erst bringen wollten. Man versucht, die schon teilweise nach Österreich zu bringen für das zweite Rennen. Das kann aber auch erst vielleicht im Laufe des Wochenendes passieren, wo dann die Frage ist, welchen Unterschied das machen kann. Ja, er muss erstmal Charles Leclerc schlagen. Das wird für ihn schon schwer genug, weil offensichtlich scheint Leclerc mit dem Auto, so wie es konzipiert ist, besser klarzukommen als Sebastian Vettel. Es wäre ihm zu wünschen, dass es nicht so ein Wochenende wird wie letztes Wochenende, damit er zumindest halbwegs erfolgreich da rausgehen kann und ja, dann vielleicht in Ungarn nächste Woche ein bisschen mehr reißen kann, wenn dann das große Update von Ferrari kommt.
Du wirst es beobachten, natürlich, und dann bei Starting Grid auch drüber sprechen. Aber vor allen Dingen das freie Training heute hast du natürlich auch ganz besonders im Blick. Du bist nämlich zu Gast bei Sky.
Ja, genau. Ich freue mich sehr über die Einladung. Nach langer Zeit, dass Sky sich überlegt hat, auch den holen wir doch mal dazu. Ich werde mit Sascha Roos zusammen das Training verfolgen. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich komplett mitkommentieren werde, da bin ich noch ein bisschen im Dunkeln. Also ich werde über Skype zugeschaltet sein. Eigentlich hatte ich gehofft und es war auch zumindest mal geplant, dass ich auch nach Unterföhring fahre, um dann im Studio zu sitzen. Aber aufgrund der Corona-Bestimmungen des Senders klappt das nicht. Aber ich werde über Skype dabei sein. Das bedeutet leider für alle, die F1-TV schauen, wo man den deutschen Kommentar ja hören kann, dass ihr mich da nicht hören könnt. Also muss ich euch empfehlen, Sky zu abonnieren, zumindest ein Sky-Ticket, wenn ihr mich hören wollt. Und ja, ich bin gespannt, wie lange ich am Ende dann da on air sein werde und freue mich sehr über die Chance und hoffe, dass das nur der Anfang von vielen weiteren Auftritten bei Sky ist, die ja dann ab nächster Saison auch exklusive Heimat der Formel 1 sind und auch die Rahmenserien da sind. Also gibt es da, glaube ich, genug Spielwiese für junge Podcaster wie mich vielleicht und da möchte ich natürlich einen guten Eindruck hinterlassen und ja, freue mich auf die Erfahrung und hoffe, dass viele von euch auch zuschauen und vielleicht auch gerne mir Feedback zukommen lassen, wie sie es gefunden haben, was ich da so von mir gebe.
11 Uhr bis 12:30 Uhr heute bei Sky, das freie Training beim großen Preis der Steiermark in Österreich und das zweite freie Training läuft um 15 Uhr bis 16:30 Uhr, also noch schnell dann ein Sky-Ticket abonnieren, damit ihr Kevin hören könnt. Kevin, viel Spaß und vielen Dank.
Danke dir, Malte.
Top-Thema.
Die Zusammenarbeit von Chris Froome und dem Team Ineos, vormals Sky, endet am Saisonende nach 10 gemeinsamen und vor allem 10 sehr erfolgreichen Jahren. Viermal gewann Froome in dieser Zeit die Tour de France und mit seinem Abschied Ende des Jahres gehe jetzt eine phänomenale Dekade zu Ende, so sagte es Froome selbst. Froomes Ende bei Ineos, wir sprechen drüber mit Manfred Munk, seit 30 Jahren Trainer im Leistungsstraßen- und Profiradsport. Hallo Herr Munk.
Hallo Herr Asmus.
Ja, Herr Munk, das Ende für Froome bei Ineos, ist das schon sowas wie ein Abgesang auf die Karriere von Chris Froome?
Ich glaube, er will sich nochmal selbst beweisen, gerade nach dem schweren Sturz letztes Jahr bei der Dauphiné, also wo er dann auch nicht mehr zeigen konnte, was für ein Niveau er noch hatte. Er ist ja dann Anfang des Jahres nochmals bei der UAE-Tour gestartet. ist da mitgefahren und dann kam ja auch schon Corona, also die Pandemie. Und er wollte ja, so wie ich es entnehme, auch eine gewisse Sicherheit, wenn die Tour de France dieses Jahr stattfindet, dass er einer der Kapitäne ist. Allerdings ist es ja so, dass er mit Bernal und Thomas die letzten zwei Toursieger in eigenen Reihen hat und eine Mannschaft halt, inzwischen sind nur noch 8 Fahrer, dann halt nicht komplett 5 Leute für 3 Kapitäne fahren können. Das dürfte ein bisschen schwierig werden.
Geraint Thomas, der eben 2018 gewonnen hatte gegen Froome und Froome, der letztes Jahr dann nicht mitmischen konnte, und dann war es Egan Bernal, der die Tour gewonnen hat. Ja, Sie haben schon gesagt, das sind seine zwei direkten Konkurrenten auch im Team. Glauben Sie denn, dass vor dem Hintergrund Froome selber gesagt hat, ich höre bei Ineos auf am Jahresende, oder hat man ihm das vielleicht auch von Seiten Ineos nahegelegt? Denn Froome ist ja auch von den dreien der Älteste.
Ja, ich kann es mir jetzt auch vorstellen, dass man einfach sagt, dass man mit Bernal und Thomas einfach, Bernal ist auch noch sehr jung, einfach die besseren Optionen hat, auch für die Zukunft. Und Ineos also natürlich auch einen gewissen Anspruch hat. Man hat auch immer gesehen die letzten Jahre, wie das Team die Tour de France dominiert hat. Also, dass die schon relativ viel Sicherheit haben möchten mit ihrem Kandidaten, für den die ganze Mannschaft eingesetzt wird.
Wie wird denn das jetzt bei dieser Tour in diesem Jahr, Ende August, wenn es dann losgeht, aussehen? Chris Froome selber hat gesagt, ich würde das Ding gerne schon nochmal gewinnen, zum 5. Mal mit Ineos dann quasi meinen Abschied da geben. Aber jetzt hat er ja diese beiden Kontrahenten und vor allen Dingen auch den Titelverteidiger Egan Bernal im eigenen Team. Wer wird denn da jetzt im August der Kapitän sein? Wird man von Ineos sagen, naja gut, dann bereiten wir möglichst Chris Froome nochmal einen guten Abschied? Oder ist man da dann doch so sehr Profi auch im Team, dass man sagt, nee komm, wir setzen auf den, der wirklich aktuell die beste Form hat?
Also ich gehe mal davon aus, dass jetzt Ineos also auf Bernal setzen wird, also auch wenn es eine sehr schwere, eine sehr bergige Tour ist und er auch bewiesen hat, also dass er auch diesem Druck von 3 Wochen standhalten kann, gerade für einen jungen Fahrer, natürlich eine tolle Sache. Es wäre natürlich schön als Abschiedsgeschenk, in Anführungszeichen, für Chris Froome, dass man sagt, man schaut nochmal, dass man ihm den 5. Toursieg ermöglicht, aber man muss auch jetzt mal die letzten Jahre sehen. Schwerer Sturz jetzt bei der Dauphiné-Vorbereitung. Keiner weiß, auf was für ein Niveau er fährt. Dann 2018 die ganzen Unstimmigkeiten, ob er überhaupt starten darf. Also aufgrund der Salbutamol-Geschichte bei der Vuelta de España 2017 war alles sehr, sehr nervenaufreibend für ihn. Und kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Ineos dieses Risiko geht, auch wenn es ein sehr, sehr verdienter Fahrer ist. Wo nicht nur die Tour de France gewonnen hat für Ineos bzw. Sky, sondern auch die Vuelta oder ein Giro d'Italia. Ich glaube, man geht da einfach, man setzt da auf die neuen jungen Wilden, in Anführungszeichen.
Sie sind als Trainer sehr erfahren, ich habe es gesagt, seit 30 Jahren im Job und kennen sich da auch ein bisschen natürlich mit Fahrern und entsprechend auch mit körperlichen Konstitutionen aus. Wie beurteilen Sie denn die Möglichkeit für Froome jetzt nochmal fit zu werden? Klar, der ist ein Hochleistungssportler, der 10 Jahre da wirklich sehr dominiert hat auch. Nach dieser schweren Verletzung bei der Dauphiné, wo ja diverse Brüche bei ihm dann diagnostiziert wurden, Bein, Becken, Oberschenkel, also da war ja alles mehr oder weniger kaputt, was auch wichtig ist, um Antrieb zu kriegen auf dem Rad. Ist da so eine Rückkehr dann auch zu alter Stärke überhaupt theoretisch möglich?
Also ich halte es für sehr, sehr schwer. Ich weiß auch nicht, ob es orthopädische Auswirkungen hat, dass vielleicht eine Verkürzung irgendwo vorliegt oder ähnliches. Aber auch alleine schon die lange Pause und die schweren Frakturen, ganz, ganz schwer. Also in einem Alter, wo die Sauerstoffaufnahme ohnehin schon runtergeht, also ein ganz wichtiger Faktor für die Fahrer, wo man versucht dann einfach diese Sauerstoffaufnahme noch zu erhalten, dass er nochmal aufs alte Niveau zurückkommt. Also ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn er wieder auf hohem Niveau fährt, aber er muss deutlich mehr tun, als wenn er jünger wäre.
Und er wird dann für in der neuen Saison, wie es aussieht, für das Team Israel Startup Nation fahren, ehemals Katyusha, das berichtet zumindest die BBC, und das wird ja auch seit Wochen schon kolportiert, dass da ein Wechsel hin wohl möglich ist. Die sollen angeblich 5,5 Millionen Euro für Chris Froome bereit sein, jedes Jahr auszugeben. Was würden Sie denn sagen? Passt das, diese Kombination von Israel Startup Nation und Chris Froome? Einmal zu Froome, außer dass er sich da die Tasche nochmal richtig voll machen kann. Passt das auch zu seinen sportlichen Erwartungen und hilft er auch dem Team?
Chris Froome ist natürlich ein riesengroßer Werbeträger. Er weiß, wie man alle drei großen Rundfahrten der Welt gewinnt. Allerdings, Israel Startup Nation sehe ich momentan noch nicht so aufgestellt, also dass sie so eine Dominanz oder eine Stärke haben wie Ineos oder früher Sky bei diesen Rundfahrten. Kann aber auch sein, dass man sich da Gedanken macht und natürlich eine entsprechende Mannschaft zusammenstellt, beziehungsweise Name Christopher Froome auch entsprechende Helfer zu Israel Startup Nation lockt. Also weil so eine große Rundfahrt ist das Team ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Und jetzt nur Froome zu holen und zu sagen, wir versuchen das mal, weil er jetzt alle drei großen Rundfahrten gewonnen hat, glaube ich nicht, dass das möglich ist. Also da muss auch einiges im Umfeld noch getan werden.
Und da kann sich ja auch noch einiges tun bis Ende der Saison. Die Radsportsaison, die wird ja jetzt dann auch freiluftmäßig erst langsam wieder losgehen mit der Tour de France. Dann Ende August natürlich als großem Höhepunkt. Vielen Dank, Herr Munk, für Ihre Einschätzung zum Thema Chris Froome.
Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Asmus.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Unser Top des Tages sind die vielen deutlichen Zeichen gegen Rassismus, die wir derzeit im US-Sport beobachten können. NBA-Profi Patty Mills von den San Antonio Spurs, der wird zum Beispiel seine 1-Million-Dollar-Prämie für den NBA-Restart an Antirassismus-Organisationen in seiner Heimat Australien spenden. Und beim Restart der MLS, da gingen beim Duell zwischen Inter Miami und Orlando die Spieler beider Teams kollektiv gleich zweimal auf die Knie, machten die Kaepernick-Geste. Außerdem gab es eine gemeinsame Aktion der Teams, bei der minutenlang alle schwarzen Spieler ihre behandschuhte rechte Faust in die Luft streckten, wie einst Tommy Smith und John Carlos bei den Olympischen Spielen von 1968.
Dynamo Dresden, und das ist der Flop des Tages für uns heute, versucht durch eine Entscheidung am grünen Tisch in der zweiten Liga bleiben zu können. Sportlich sind sie abgestiegen. Jetzt sollen's die Anwälte richten. Sie sollen versuchen, die Abstiegsregelung aussetzen zu lassen oder zumindest Schadensersatzansprüche geltend zu machen, weil ihnen ein Wettbewerbsnachteil entstanden ist. Zur Erklärung, Dresden musste in 27 Tagen 9-mal spielen, weil die Mannschaft kurz vor dem Restart durch positive Corona-Fälle in Quarantäne musste. Geschäftsführer Ralf Becker sagte in der Sportbild, dies sei die gerechteste Lösung und eine solidarische Botschaft und zudem ein großer Imagegewinn für die DFL, wenn es denn dann so passieren würde. Sportlicher Abstieg, am grünen Tisch dann nochmal klären, das floppt.
Geburtstagskind des Tages.
Sie ist eine der besten Fußballerinnen der Welt und vor allem eine Vorkämpferin in Sachen Gleichberechtigung. Und heute feiert sie ihren 25. Geburtstag. Happy Birthday, Ada Hegerberg.
Hegerberg ist eiskalt vor dem Tor. Über 300 Tore hat sie in ihrer Karriere bisher schon getroffen. In und für Norwegen, für Turbine Potsdam, aber vor allem vor Olympique Lyon. Dort spielt sie seit 2014 und schießt ihr Team zu einem Titel nach dem anderen. Stand jetzt erschoss sie 4-mal die Champions League, 4-mal den französischen Pokal und 5-mal die französische Meisterschaft.
Und ihre Torquote muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Nur mal so ein kleiner Auszug. In der Saison 15-16 traf sie in 35 Spielen satte 54 Mal. Nehmen wir die Saison 2017-2018. In 32 Spielen 53 Mal getroffen. Ihre schwächste Saison, wenn man das so sagen will, ist die zurückliegende. Da traf sie in 18 Einsätzen nur 23 Mal. Aber die Saison wurde ja auch nicht zu Ende gespielt. Außerdem war Hegerberg seit Januar verletzt.
Kein Wunder, dass sie mit Ehrungen überhäuft wird. 2018 wurde sie zum Beispiel die erste Weltfußballerin des Jahres. Und ihre Bekanntheit, die setzt sie immer wieder öffentlich auch für den Kampf gegen Diskriminierung und für mehr Gleichberechtigung von Mann und Frau ein. Aus der norwegischen Nationalmannschaft trat sie zum Beispiel zurück, weil der Verband die Damenmannschaft deutlich weniger alimentiert als die viel unerfolgreicheren Herren.
Und dieser Rücktritt war für Ada Hedeberg nicht leicht, denn sie liebt und lebt Fußball so sehr, dass sie und auch ihr Mann sogar ihren ersten Hochzeitstag vergessen haben. Der fiel nämlich ausgerechnet auf den Tag des Bundesliga-Restarts und sie freuten sich so sehr darauf, endlich wieder Fußball gucken zu können, dass sie an das eigentlich viel wichtigere Ereignis gar nicht mehr dachten, bis dann die Familie angerufen hat und daran erinnert hat.
Und damit Ada heute ihren Geburtstag nicht vergisst, hier nochmal ein ganz herzliches Happy Birthday, Ada Hegerberg.
Heute in der Sportgeschichte.
1990 spazierte Franz Beckenbauer minutenlang alleine durch den Mittelkreis des Olympiastadions in Rom. 4 Jahre später saß Berti Vogts alleine an einem Tisch im Teamhotel der deutschen Mannschaft in New York.
Das sind 2 Bilder, die um die Welt gingen und die unterschiedlicher nicht sein konnten. Denn das eine markierte einen Höhepunkt des deutschen Fußballs, das andere einen Tiefpunkt. Nach 3 Finalteilnahmen in Folge war dieses Mal schon im Viertelfinale Schluss gewesen für die deutsche Mannschaft, und zwar in New York. Der Gegner war damals Bulgarien.
Der Abschluss einer aus deutscher Sicht auf allen Ebenen völlig verkorksten WM, wie ihr in knapp 60 Sekunden noch einmal nacherleben könnt.
Die WM in 60 Sekunden. 1994.
Fußballerisch spielte die Nationalmannschaft dürftig, aber wenigstens in Sachen Anstand und Moral sollte sie in den USA vorbildlich auftreten. Dafür sorgte Egidius Braun höchstpersönlich. Der DFB-Präsi schmiss nämlich Stefan Effenberg raus.
Das ist doch nicht möglich, das kann doch gar nicht sein.
Doch natürlich, Stefan Effenberg hatte nämlich pöbelnden Fans den Stinkefinger gezeigt und das war ja nun wirklich
obszön und ungeheuer.
Zumindest in der Wahrnehmung des moralinsauren Egidius Braun. Was hätte der wohl zu Diego Maradona gesagt, der sich nach abgesessener Kucksperre schon wieder mit Dopingmitteln erwischen ließ?
Das geht doch nicht.
Gar nicht ging auch der WM-Song, den die DFB-Truppe mit den Village People zusammen aufnahm. Der war nicht nur eine Beleidigung für die Ohren, sondern auch ein Flop im CD-Regal. Fibrimborium im Vorfeld und dann das.
Das ging kurz vom Klosett in die Hose, Herr Doktor.
Ein Gutes hatte die WM in den USA dann doch. WM-Songs der DFB-Truppe gab es danach nie wieder.
Stand jetzt aktuell.
Endlich spielt Schalke mal in einer Liga mit Chelsea und Liverpool. Nein, leider geht's nicht um fußballerische Erfolge, es geht nur um die Aktivitäten auf dem Transfermarkt. Dort buhlen die Schalker gerade genau wie die beiden Topclubs aus der Premier League um ein deutsches Jungtalent, das bereits als der neue Robben gehandelt wird.
Es geht um Nick Breitenbücher. Merken wir uns also bitte diesen Namen. Braucht besonders breiten Rücken für Breitenbücher. Dann, wenn das draufgedruckt wird später, wenn er viele Fans hat. Er ist aber erst 17 Jahre jung, spielt aktuell bei der TSG 1899 Hoffenheim.
Und wie er da spielt und was ihn zum europaweit gefragten Objekt der Begierde macht, das kann uns David Ries vom Hoffefunk hier auf meinsportpodcast.de mal genauer erklären. David, wer ist denn dieser Nick Breitenbücher?
Er spielt ja in der U17, hat eine überragende Quote tatsächlich als Flügel dort. Aber ich würde sagen, gerade in Hoffenheim ist man immer sehr auf die Jugend fixiert, aber gerade eigentlich erst so ab der U19, die ja auch Marcel Rapp verantwortet hat, der jetzt auch in der Seitenlinie steht bei der ersten Mannschaft. Und ihn hatte ich tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm. Aber nach dem Sonntag, als es so in der Presse kolportiert wurde, dachte ich auch, ja, hätte ich mal besser gehabt. 16 Spiele, 13 Tore in der U17-Bundesliga und jetzt, wie du schon sagst, heiß umworben.
Alle 62 Minuten eine Torbeteiligung, das ist selbst für Jugendlevel schon sehr beachtlich.
Ja, und ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, auf YouTube sind jetzt schon Zusammenschnitte von ihm und das in diesem Alter. Und da muss man schon auch sagen, da kann man ruhig mal mit der Zunge schnalzen. Ja. Wirklich klein, wendig, trippelstark und natürlich Linksfuß. Tatsächlich auch meiner Meinung nach vielleicht ein Faktor, der zumindest jetzt, das ist ja noch so zwischen A- und B-Jugendniveau, eine Rolle spielt. Also das ist ja schon, egal ob jetzt auf Bezirksliganiveau oder später, ein entscheidender Faktor, wird ja auch als ja Mini-Robben so ein bisschen bezeichnet.
Ja, spielt auf der linken Seite aktuell, obwohl man ja sagt, seine rechte Seite oder die rechte Seite wäre einfach noch besser für ihn, weil er da eben seinen linken Fuß, Robben-Style-mäßig, der Signature-Move, viel besser einsetzen könnte.
Genau, also ich habe jetzt tatsächlich noch kein ganzes Spiel von ihm gesehen, habe nur gesehen, dass er beide Positionen ausführt und dass er eben auch diesen Robben-Move ganz gerne macht. Habe aber auch gesehen, anders als Arjen Robben hatte den rechten Fuß nicht nur zum Stehen, sondern kann mit dem auch ein bisschen schießen. Also ein sehr, sehr interessanter Spieler. Problematisch könnte halt wirklich sein, der Junge ist keine 1,70. Wenn der nicht mehr wächst, ist es meiner Meinung nach, ganz ehrlich, schon ein kleiner Wettbewerbsnachteil. Mhm. Natürlich gibt es immer schnelle, quirlige Spieler, aber ein bisschen Physis kann auf der Position auch nicht unbedingt schaden.
Mit 17 ist er ja noch ausbaufähig. Das kann sowohl noch in die Höhe als auch noch in die Breite gehen. Mal gucken, wie es da ist. Der hat auch schon mal Linksverteidiger gespielt in der U16-Nationalmannschaft.
Genau, da hat er jetzt debütiert. Also das macht ihn auch gleich noch mal interessanter. Und wie du sagst, ist er gerade, also so wie ich das hier lese, ist Schalke ganz intensiv an ihm dran. Da bin ich auch gerade sehr überrascht, dass ausgerechnet Schalke da jetzt so heiß gehandelt wird.
Aber jetzt hast du ja schon gesagt, Hoffenheim macht sehr viel mit der Jugend. Er ist einer aus der Jugend. Aber was Hoffenheim auch macht, ist viele Jugendliche verlieren. Das sind ja doch einige, die gerade aus dem Jahrgang 2003 aktuell den Verein verlassen. Steht ja schon länger fest, dass Mamadou Onana zum HSV geht. Jetzt verlässt Amindo Sieht. Er sieht auch die TSG, geht zu Bayern. Jeremy Çalhanoğlu geht zu Schalke. Folgen wahrscheinlich auch noch weitere. Warum kehren so viele Jungstars dem Verein den Rücken? Jetzt vielleicht eben auch Nick Breitenbücher.
Ja, das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage. Mein Bruder und ich haben da im Hoffefunk auch ein bisschen drüber debattiert. Natürlich gilt zum einen so ein bisschen der erste Punkt, wie es auch Alex Rosen ausgedrückt hat. Das sind alles Jugendspieler, die noch beweisen müssen, dass aus ihnen überhaupt Profis werden können. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, gerade die Bilanz von Amindo Sieb oder Breitenbücher ist so beeindruckend, dass man da schon mit Sicherheit denen ein bisschen hinterher trauern wird. Gerade auch Breitenbücher hat noch nie woanders gespielt als in Sinsheim. Ich denke wirklich, das hört man auch so ein bisschen in der Fanszene, dass eben gerade der tatsächlich Alfred Schreuder die TSG nicht unbedingt attraktiver gemacht hat. Unter Nagelsmann gab es das meines Wissens nach nicht in der Form. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, bei aller teilweise berechtigten Schreuder-Kritik, die es ja gab, hat er auch massiv dafür gesorgt, dass Talente wie Bogarde oder Elmkies oder auch Maxi Bayer ihre Debüts gefeiert haben. Das heißt, von der Perspektive aus verstehe ich es gar nicht. Ich denke, sie hätten bei Hoffenheim viel bessere Chancen, in ein, zwei Jahren zu debütieren.
Zumal ja jetzt auch ein neuer Trainer kommen soll und da vielleicht einer kommt, der dann auch mehr wieder den Nachwuchs oder noch mehr den Nachwuchs forciert und da vielleicht ganz andere Möglichkeiten sich auf einmal entwickeln. Denn finanziell ist Hoffenheim doch auf das Geld für Verkäufe der Jugendlichen gar nicht angewiesen.
Ja, da bin ich komplett bei dir. Gerade auch den Wechsel von Amindo Sieb zu Bayern. Also natürlich ist es auf eine Art verständlich, aber ich glaube, jeder Fußballfan weiß, dass gerade da die Durchlässigkeit besonders schlecht ist. Es gibt ganz viele Bayern-Talente, die es irgendwie in die zweite Liga schaffen oder auch mal zu schlechteren Bundesliga-Vereinen, aber dass die sich wirklich durchsetzen, da gab es ja auch mal so eine Statistik, war zuletzt gefühlt Thomas Müller. Und dann haben die so ein, zwei, drei Einsätze und wechseln dann im besten Falle zu Augsburg. Das heißt, das ist gerade schon schwierige Entscheidung gewesen von Sieb. Bei Breitenbücher können wir gespannt sein.
Und dann zu Schalke. Na gut, vielleicht ist da jetzt gerade die Möglichkeit, sich besser zu entwickeln, weil bei Schalke das Geld ja knapp ist. Das wissen wir alle, dass da vielleicht einfach auch der Schritt kommen muss, auf Jugendliche zu setzen oder jüngere Spieler zu setzen. Jugendliche wollen wir jetzt gar nicht sagen, aber da eben die Durchlässigkeit vielleicht in den A-Kader größer ist.
Ganz ehrlich, das habe ich mir tatsächlich auch gedacht. Ist natürlich jetzt auch die Frage, bleibt David Wagner wirklich Trainer, der ja viel an Kritik verspielt hat? Der hatte ja unglaublich viel Sympathie. Auch bei mir, der kein besonderer Schalke-Fan ist. Aber jetzt, das könnte tatsächlich die Strategie sein. Und man muss natürlich auch sagen, fairerweise, die Schalker U19 oder die Schalker Jugend ist ähnlich wie die der TSG sehr stark.
Schon traditionell, denn ich meine, man hat Norbert Elgert als wirklich guten Trainer, der ja auch unheimlich viele Talente schon nach oben gebracht hat.
Genau, auch glaube ich in den letzten 5, 6 Jahren zweimal U19-Meister wie die TSG auch. Also von dem Punkt ist es auch nicht komplett unverständlich, auch wenn es natürlich einen schon ein bisschen schmunzeln lässt. Jetzt zu Schalke zu wechseln ist schon ein interessanter Schritt.
Das stimmt auf jeden Fall. Was glaubst du denn? Geht Breitenbücher wirklich oder hängt er vielleicht doch noch dran? Gibt es da vielleicht doch noch Argumente, wo die TSG wuchern kann, um ihn zu halten? Er hat noch Vertrag bis 22, glaube ich.
Also gute Argumente haben sie auf jeden Fall. Es gab ja jetzt schon wieder so einen kleinen Rant der TSG Hoffenheim Geschäftsführung, auch gerade im Hinblick auf Bayern, wie viel Geld die bieten und wie sie dann Talente abwerben. Ich habe tatsächlich kein gutes Gefühl, was ihn betrifft, aber ganz ehrlich, die Argumente sind komplett da. Er würde absolut keinen Fehler machen zu bleiben.
Zähl die Argumente gerne nochmal auf.
Also er hat ein deutlich ruhigeres Umfeld, er hat vielleicht die beste Jugendabteilung in Süddeutschland, wie gesagt, zweimal deutscher Meister in den letzten 6 Jahren, ein Top-Jugendtrainer mit Marcel Rapp. Das ist tatsächlich auch vielleicht ein Problem jetzt gerade, da haben mein Bruder und ich auch drüber geredet. Dadurch, dass Marcel Rapp ja jetzt Co-Trainer ist in der ersten Mannschaft, ist diese Position aktuell unklar. Und ich bin mir ganz sicher, dass das eine riesige Rolle für die TSG spielen wird, auch die U-Trainer gescheit zu besetzen. Und eben denke ich tatsächlich, dass die Durchlässigkeit super ist bei der TSG. Aber natürlich hat die TSG nicht diesen Namen. Und da denkt man sich dann vielleicht unterbewusst eher, das ist so ein bisschen so wie mit der Premier League. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Premier League so viel stärker ist, wie sie in den Köpfen stärker ist, wenn du weißt, was ich meine. Mhm. Sie ist sehr attraktiv, keine Frage. Ich gucke mir die Spiele gerne an. Aber sie ist nicht doppelt so gut wie die Bundesliga. Zumindest gewinnt man ja immer mehr dieses Gefühl.
Sind wir mal gespannt, wie es in der Personalie dann weitergeht, wie er sich entscheidet, ob Nick Breitenbücher dann die TSG Hoffenheim verlassen wird und wenn, wohin. Er ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Spieler, einer, der in den nächsten Jahren vielleicht noch für Furore sorgen kann, aber mit 17 muss man eben auch aufpassen, zu schnell verheizen sollte man ihn auch nicht. David Ries war das vom Hoffefunk hier auf meinsportpodcast.de. David, vielen Dank.
Ja, gerne, Malte.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Fußball gespielt wird in La Liga in Spanien. Der 35. Spieltag steht an mit den Partien Real Sociedad San Sebastian gegen Granada und Real gegen Alavés. Der wird komplettiert, das sind die letzten Spiele. Danach geht's mal heiter weiter, Samstag und Sonntag nämlich, mit dem 36. Spieltag. Das geht bei denen jetzt richtig Schlag auf Schlag.
Ja, bei uns steht ja auch noch was aus, nämlich morgen das Relegationsrückspiel zu Auf- und Abstieg in die zweite Bundesliga zwischen Ingolstadt und Nürnberg. Und der Club, der hatte ja zu Hause mit 2-0 gewonnen, steht also ja quasi mit einem Bein weiterhin in Liga 2. Und gespielt wird am Wochenende auch in der Serie A in Italien. Unter anderem gibt's das Topspiel Erster gegen Dritter. Juve empfängt Atalanta und da spielt ja auch ein Deutscher mit. Und außerdem kickt die Premier League.
In der Formel 1, wir haben auch eben schon darüber berichtet, stehen die Trainings des zweiten Saisonrennens an. Gefahren wird ja auch an diesem Wochenende in Spielberg in Österreich. In Meerbusch wird Tennis gespielt, die Tannenhof Open, ein Tennisturnier der German Men's Open und außerdem wird wieder virtuell Rad gefahren. Die Etappen 3 und 4 der virtuellen Tour de France stehen auf dem Programm.
Ja, und bei uns steht jetzt quasi Wochenende auf dem Programm. Das war's nämlich für diese Woche mit Stand jetzt hier auf meinsportpodcast.de. Wir haben euch hoffentlich wieder jeden Werktag pünktlich um 7.07 Uhr auf den aktuellen sportlichen Stand gebracht und euch auch heute nochmal mit genügend Argumentationsfutter versorgt, damit ihr mit Rückenwind in den sportlichen verbalen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine gehen könnt und danach dann auch schön ins Wochenende entschwinden könnt, ein bisschen Sport guckt. Wir hören uns auf jeden Fall am Montag früh Punkt 7.07 Uhr wieder.
Schönen Freitag euch und kommt gut durch das Wochenende und denkt daran, zum Start in die neue Woche, Montag früh 7.07 Uhr haben wir Stand jetzt wieder einen Termin. Abonniert auch gerne unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes, dort könnt ihr uns auch bewerten, also ein paar Sterne abgeben. Und wenn ihr uns schreiben wollt, tut das auch sehr gerne. Wir sind Stand jetzt offen für eure Gedanken. Mehr Podcasts aus der Welt des Sports bei meinsportpodcast.de. Auch da mal reinklicken.
Denn hier findet ihr Sport für die Ohren rund um die Uhr ganz allgemein und Stand jetzt im ganz Speziellen. Vielen Dank für euer Interesse. Bis Montag. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt
die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.